was du willst, ist belanglos. Du dienst mir nur als Belustigungsobjekt, Langeweilefühler oder Prügelknabe. Ein Körper, den ich tränenreich ausquetsche und bearbeiten werde. Jemand, den ich annehme, wie er eben ist und ihn nach meinen Vorstellungen verbessere.
Macht fertig.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des BDSM-Podcasts von Herren Sabina / macht fertig / Erzieherin. Ich freue mich, dass du wieder so fleißig zuhörst und mir Gehör schenkst bezüglich dieser ganzen Podcast-BDSM-Themen. Einige sind zu mir rübergekommen und haben mir gesagt, das wünschen sie sich an Themen, das wünschen sie sich an Themen. Und manche Themen sind eben nicht so einfach zu realisieren. Viele sind so kurz, dass ich eben, ich könnte über manche Themen eben keine Stunde lang reden. Das müsst ihr immer noch bedenken. Ich kann jetzt nicht irgend so ein Mini-Thema nehmen und daraus eine Stunde was erzählen. Klar könnte ich manches in erotische Sachen verpacken, aber es ist dann doch ziemlich schwierig, manches umzuformen, manches zu verlängern. Das meine ich damit. Aber es sind auch gute Themen dabei gewesen. Ich muss mal gucken, wie ich manches realisiere. Und ja, ich weiß das. Ich habe euch versprochen, dass ich irgendwann noch das Thema Themen, die es nicht in den Podcast geschafft haben, mache. Also, dass ich kleine Themen dann mal zusammenwürfle. Aber das bedarf auch sehr viel Vorbereitungszeit. Und ich vergesse halt immer, wenn mir so eine Idee kommt, das aufzuschreiben. Das ärgert mich jedes Mal, aber das vergesse ich immer wieder. Oh, also muss ich die immer mal sammeln. Vielleicht sollte ich sie alle mal immer wieder im Podcast erwähnen. Dann kann ich sie mir danach aufschreiben. Vergesse ich das nicht so schnell. Aber wir müssen ein bisschen gucken. Ich kann nichts machen, was eben nicht auch mich betrifft, also was ich nicht eben auch mag, und ich kann eben nichts mit zu dollen Schmerzen Sachen machen. Ich weiß, ihr wünscht euch Klinik-Sachen, ich weiß, ihr wünscht euch Ballbusting und richtig starke Schmerzen und so weiter, aber das ist so schwer, Leute, also wir wollen den Podcast nicht einbüßen, weil wir irgendwelche Grenzen überschreiten, und deswegen halte ich mich da zurück. Und ich warne ja immer vor körperlichen Schäden, und da muss man eben auch gucken. Also ich habe zwei Freunde, einen Mann, eine Frau, die sind Allgemeinmediziner. Die könnten mir wahrscheinlich sagen, ob das so, wie das so sich auswirkt, wenn man wirklich gegen die Hoden tritt. Das wollt ihr ja auch immer dann nicht wissen, das weiß ich ja. Also ist aber ein bisschen schwierig. Aber ich bemühe mich und versuche alles, was ihr so mir eingeworfen habt, dann auch nach und nach anzugehen und zu bearbeiten. Heute möchte ich aber ein eigenes Thema an den Tag bringen. Ich habe ein bisschen meine fleißigsten und die sich immer bemühen und immer da sind, Zuhörer gefragt, ob ich das schon mal benutzt habe, das Thema. Ich bin mir nicht so sicher. Ich habe einzelne Sachen so wie bei Leinenführung angemerkt, aber ich habe direkt ja nicht komplett die Sitzsymbole mal geklärt. Ich finde das nämlich immer sehr interessant, und das pulsiert natürlich immer stets in meiner Machtader, wunderschön ausgedrückt, wenn ich Besitzsymbole an meinem Sklaven sehe. Also ich muss da schon sagen, da habe ich schon einen heimlichen Fetisch für irgendwie. Jemand markiert zu wissen, jemand mit etwas rumlaufen zu sehen oder halt auch von mir aus nur privat oder mal ein Bild zu bekommen, wo ich dann wirklich sehe, oh ja, das ist meins so. Der gehört zu mir, der gehört mir, und ja, irgendwie schön, seinen Namen auf jemanden lesen zu sehen. Also das kann ich gar nicht anders ausdrücken. Das ist so ein cooles Gefühl, so ein tolles Gefühl und so vor allem befriedigendes Gefühl, dass der andere Mensch ja auch wiedergibt, was man mag. Ich weiß, ihr wisst es natürlich aus der anderen Perspektive, dass endlich mal jemand euren Fetisch angeht und euch so wahrnimmt und ernst nimmt, wie ihr eben seid. Aber ich bedarf diesem Gefühl ja auch, ein wenig Aufmerksamkeit zu schenken. Ich mag das auch sehr gerne, eben zu merken, ja, er ist wirklich voll dabei. Es gibt natürlich immer die, die sagen, oh ja, Herrin, alles so überspitzen und ja, und das will ich unbedingt und das finde ich alles so toll und ja, ich will unbedingt in ihrer Erziehung sein. Aber man merkt halt irgendwo unterbewusst so richtig ernst ist es dann auch wieder nicht. Das ist gerade aus Geilheit, das ist gerade in dem Effekt. Und wenn man aber dann schon irgendwo eine Normalebene hat, die nicht nur BDSM bedeutet, dann weiß man irgendwann zwischendurch auch schon, dass das eben intensiver ist und dass er wirklich zu mir gehört und mein Eigentum ist und unter meiner Fuchtel steht. Das habe ich lange nicht mehr gesagt, unter meiner Fuchtel steht. Ja, und heute möchte ich mal ein paar Besitzsymbole aufzeigen, die ich mag und die ich eben auch vielleicht nicht so gerne mag und vielleicht die es auch so sonst gibt. Also ich glaube, ich fange einfach mal an. Ich kann ja viel um den heißen Brei reden, aber ich fange tatsächlich an mit Leine und Halsband. Und mit Leine und Halsband ist gemeint ein persönliches Halsband. Entweder hat die Herrin das selbst gemacht. Es gibt ja Leute, die sehr gut mit Leder umgehen können. Da bin ich wirklich fern von, glaube ich. Also ich glaube, es ist gar nicht so mega schwer, das zu machen. Also ein Leder, also ich stelle mir mal ein klassisches Lederhalsband vor. Das wäre vorne eine Öse, heißt es Öse? Da fängt schon an, so einen Ring dran machen. Das kann man ja notfalls auch einfach nur durch das lange Lederband schieben. Dann diese Löcher rein für, oh Gott, den Verschluss. Da fängt ja gut an bei mir. Ich weiß ja gar nicht, wie man das eigentlich nennt. Also für den Verschluss und den Verschluss halt dran. Und den Verschluss muss man wahrscheinlich einmal so mit einer Lasche umnähen. Und ja, da braucht man eine sehr, sehr dicke Nadel für, glaube ich, damit man überhaupt. Am besten ist natürlich so eine Nähmaschine, ne, die da über dickes Leder hämmert. Aber ich hatte tatsächlich mal eine Nähmaschine. Ich hatte tatsächlich mal, als ich mein Studium angefangen habe, da habe ich von meinem Opa eine Nähmaschine mitbekommen nach Hamburg. Die war aber wirklich so kompliziert und so schwierig. Hat mich so aufgeregt. Und dann habe ich von meiner Mitbewohnerin damals eine Nähmaschine zu Weihnachten bekommen. Ich weiß auch nicht, ich weiß immer, dass sie sehr, sehr teure Geschenke geschenkt haben. Und wir haben immer alle gesagt, das muss doch nicht sein. Also ihre Freunde und so. Das wollte sie aber irgendwie unbedingt. Klingt voll nach Geldsklave irgendwie gerade für mich. Voll verrückt, weil ich es in dem Zusammenhang gerade so benenne mit dem BDSM-Podcast. Und da habe ich tatsächlich so, ich wusste halt nicht, wie man näht und ich hatte aber irgendwie diesen Impuls, ich will das aber jetzt mal lernen, ich will wissen, wie das geht und dann habe ich halt angefangen mit so kleinen Sachen, so Täschchen, also so Kulturtäschchen und so Tischdecken und ich glaube, jeder wurde damit zugeklastert von mir und ich war dann ständig bei Ikea und wir hatten damals in Hamburg auch so ein, wie heißt sowas, das war nicht direkt ein Stoffladen, also es war so ein Wäschegeschäft ungefähr. Und die haben aber auch so Muster zum Nähen gehabt und auch manchmal so Stoffreste. Und da war ich halt ständig, habe immer Stoffreste bekommen. Immer zu meinen Freunden gesagt, schmeiß nichts weg, schickt mir das und schenkt mir das und wie auch immer. Also und dann habe ich irgendwann einfach die Lust dran verloren, weil ich habe ja immer die gleichen Sachen gemacht. Und dann wollte ich mich rantrauen an was Größeres und habe ich gedacht, was ist das denn, was ich da alles machen muss und wie viel Stoff ich dafür kaufen muss. Und dann hatte ich keinen Bock mehr. Also ich glaube, ich kann die Basics mit einer Nähmaschine, aber mehr, da fehlt mir dann auch schon der Rest. Es gibt echt coole Leute, die das wirklich toll können und vor allem auch Männer. Mein Opa kann das auch sehr, sehr perfekt. Also ja, das ist schon beneidenswert. Aber ich bin immer ein Mensch, der eher fürs Grobe da ist. Also das kann man sich fast nicht vorstellen, weil ich ja sehr empathisch bin, sehr feinfühlig. Also vom vom physischen her, vom psychischen her bin ich sehr, sehr intensiv und sehr, sehr empathisch und feinfühlig. Aber wenn es um Handwerkliche geht, was zu schaffen, dann bin ich fürs Grobe da, bin ich für die großen Sachen. Ich möchte große Sachen zusammenbauen, ich möchte irgendwas anschließen und keine Ahnung, das ganze Haus streichen und Parkett verlegen, was weiß ich. Aber mich nervt so kleine Sachen, so fimmelige Sachen, wo man ein bisschen Zeit für braucht. Und wenn man dann das dann beim ersten Mal nicht klappt, muss man es nochmal machen. Boah, da bin ich nicht für, ne? Nagel haue ich in die Wand und das passt dann auch. Und dann brauche ich nicht fünfmal das machen. Also ich habe, glaube ich, ja schon die Geschichte erzählt, als ich meine erste eigene Wohnung dann hatte. Und die mussten wir so ein bisschen umräumen und sanieren. Mein Vater kam dann und dann haben wir so Küchenschränke gekauft. Ich glaube auch von Ikea, ich weiß aber gar nicht. Und die haben wir einzeln gekauft, weil da keine Küche reinpasste. Und dann haben wir die so zusammengebaut. Mein Vater hat den einen durch den anderen. Und dann hat er gesagt, so, ich muss mal kurz irgendwo hinfahren, Mittagessen, was ist ich. Ich komme dann in einer halben Stunde oder Stunde wieder. Und dann habe ich gesagt, ja, gar kein Ding. Und dann ist er wiedergekommen, macht die Tür auf. Und ich habe da rumgehämmert mit dem Hammer. Und er meint, oh, das musst du doch vorsichtig machen. Nicht, dass die Küche. Und ich, das klappt schon, das passt schon. Und er meint, oh Gott. Also, so war das. Also ich bin halt... muss jetzt fertig sein, passt jetzt auch und zack, zack, zack. Ich mach's nicht schlecht dadurch, aber ich habe jetzt nicht so diese Art, alles noch an die Wand zu zeichnen vorher und ähnliches. Also es wird schon passen und sonst schiebt man das ein bisschen nach rechts und nach links. Also ja. Ja, aber ein Halsband selber machen, ich weiß nicht. Also es wäre aber mal, also falls mal jemand irgendwie so einen Lederkurs anbietet, wie man irgendwie Halsbänder für sein Haustier macht oder so, ich würde gerne mitmachen, einfach um selber mal das zu wissen, wie sowas funktioniert. Oder einfach so einen Lederkurs. Oh, das wäre auch cool, ich hätte Lust drauf. Mal zu, oh, ich mag ja auch gerne den Geruch, aber ich benutze es jetzt eigentlich sehr, sehr ungerne, aus tierschutzfreundlichen Gründen. Aber ist schon cool. Also, das ist natürlich ein super Symbol, ein Halsband zu haben. Wäre natürlich noch cooler, wenn da was eingraviert ist. Das kann man auch machen. Da gibt es auch verschiedene Läden und Online-Shops für. Du musst halt aber immer gucken, dass es bedeutet, dass es eigentlich für ein Haustier ist. Und erstmal auf die Größe immer achten, ganz, ganz klar. Aber dass der Versender eben sich schon wundern wird, meistens wenn es so kleine Läden sind, wenn da steht Eigentum von oder Sklave, bababa. Also immer ein bisschen gucken und dann aber auch nicht böse sein, wenn sie schon in ihren AGB schreiben, es ist rein für Haustiere, dass sie das vielleicht ablehnen könnten. Also ich habe auch schon solche Sachen erlebt, dass die Aufträge abgelehnt haben, was ich auch nachvollziehen kann. Aber nicht unterkriegen lassen, sonst selber irgendwie reinritzen oder am einfachsten, aller einfachsten ist es, sich natürlich eine Marke dazu zu holen, so wie es eben Hundemarken gibt, also Dogtags gibt, gibt es ja auch so kleine Metallplättchen und man kann sich sowas im Internet gravieren lassen, man kann sich so, also ich graviere ja auch selber, aber das ist natürlich das einfachste Symbol, als sein Halsband irgendwie kaputt zu machen, wenn man selber da was reinritzen will oder ähnliches. Ich persönlich muss sagen, finde es wirklich das schönste Symbol, als Machtverhältnis. Also klar, liebe ich den Namen auf dem Körper meines Sklavens. Also meinen Namen, nicht seinen natürlich. Aber das Halsband und eine Marke da dran ist ja einfach das schönste Bild, was man so haben kann. Das ist eben das Symbol. Ja, das ist nicht ohne Grund. Das ist natürlich auch sehr klischeebehaftet, aber das ist so ein Klischee, was eben auch sein muss. Es gibt so Klischees, wo man wirklich einen Haken hintersetzen kann und sagen kann, ja, irgendwie muss das auch sein. Und klar, das muss auch irgendwie, das ist irgendwie so dazugehörig. Und ich finde es halt, es hat halt so eine schöne Mischung. Es ist so eine schöne, devote Mischung, weil es ja eben Halsband ist. Und wer trägt schon ein Halsband? Und es ist so, ach, am Hals ist natürlich auch sehr nah an dir dran, ja, Halsschlagader und so weiter. Und dann noch die Marke daran, die so ein bisschen klimpert, auch für dich so ein schönes Geräusch und ein schönes Gefühl, einfach ein Halsband zu tragen. Ich glaube, jeder kennt es, oder? Vom Schal her, vom Halstuch her, von mal irgendwie einer engen Kette oder so. Jeder weiß, wie es ist, mal was um Hals zu haben. Und irgendwie es ist ja auch ein Geschenk, dass ein Sklave dann sagt, ja, ich bin ihr Besitz und zeig auf, so und so möchte ich auch aussehen und das ist es eben. Und das ehrt mich natürlich sehr, das finde ich sehr, sehr schön. Ja, als nächstes die Marke, das habe ich ja eben schon angesprochen, da gibt es ja unzählige Methoden und die mutigsten gehen tatsächlich zum Schlüsseldienst und lassen sich dort etwas gravieren. Sehr, sehr selten, weil man natürlich die Blicke nicht riskieren will, die Fragen und so. Es gibt ja wenig Schlüsseldienste, wo super mega viel los ist. Du gibst nur so einen Auftrag ab und holst ihn wieder ab und verschwindest dann, sondern die meisten kommunizieren ja irgendwie mit dir und sagen dann, oh ja, lustig, ne? Und auch, was haben sie denn da gemacht? Und also ich habe es auch schon erlebt, wenn ich für, also ganz am Anfang habe ich auch schon mal für einen Sklaven am Schlüsseldienst so ein, wie so ein Knochen sah das aus, so eine Marke bestellt mit Initialen von ihm. Und da wurde ich dann auch, oh, was soll denn das bedeuten? Also da denke ich mir auch, geht dich doch gar nichts an, mach deinen Job. Also sorry, ich meine das nicht böse, aber muss man immer alles erklären, nur wenn man es da kauft? Ich wüsste nicht, dass ich auch beim Modegeschäft meine Größe erklären muss, warum genau ich so viel wiege und so aussehe. Also verstehe ich nicht. Naja, man muss auch nicht alles verstehen, aber am einfachsten ist es natürlich online zu bestellen, wo es nicht jeder mitbekommt. Oder eben gerade direkt bei seiner Herrin. Ich glaube, es machen auch viele andere Damen, die dann natürlich irgendwie über große Versandhäuser etwas bestellen und da auch gravieren lassen und das dann weiter schicken an den Sklaven oder ähnliches. Ich weiß gar nicht, ob es Damen gibt, die das so machen wie ich, also die es selber gravieren. Das wüsste ich jetzt nicht, aber woher soll ich auch wie heißt das denn, die Dinge einer anderen Person wissen, in was die so machen und ähnliches. Also ich habe es tatsächlich nur noch nie gehört. Also ich habe noch nie von einem Sklaven gehört. Ja, ich habe auch schon mal eine Marke von meiner Herrin bekommen oder so. Also ich habe einmal einen Sklaven gehabt, der war aber nicht in meiner Erziehung. Der hat mir nur erzählt, dass seine Herrin immer Nummern schickt. Das kann man ja nicht so gut erklären. Wie soll man das nennen? Das sieht aus wie so ein kleiner Cent und da standen ganz viele Nummern drauf und er hat irgendwie die Nummer 200 irgendwas gehabt und dachte irgendwie, er kriegt die Nummer 2. Die hatten irgendwie nicht kommuniziert vorher oder dachte er, was? Das heißt, ich bin schon der 200. Sklave, den die Frau hat oder hat sie die derzeit und die hat sich dann ganz komisch rausgeredet und dann war auch irgendwie der Reiz weg. Also ich finde auch, Sklaven nach Nummern zu betiteln, außer man will jetzt ganz individuell sein und heißt einfach nur Null. Ja, wunderschön. Aber nur nach Nummern zu betiteln, du bist jetzt 253 oder du bist jetzt 601 oder was weiß ich, oder die Nummer 18, dann ist das schon so eine Frage, ob man das sein möchte, einer unter diesen ganzen Nummern, weil du hast ja nicht mal einen individuellen Namen. Das finde ich auch sehr, sehr verrückt. Also ich würde das persönlich nicht mit mir machen lassen. Ich würde schon gern einen eigenen Sklavennamen haben, aber ich würde nicht gern... Also für mich persönlich ist es so, dass ich das in der Erziehung so handhabe, dass wir zusammen einen Namen finden, ja. Ich mag es nicht, einen alten, aufgewärmten Namen, den schon zwei andere dominante Personen benutzt haben, zu verwenden. Ich mag es nicht, einen Sklavennamen zu verwenden, den der Sklave sich ausgedacht hat und schon überall per Username registriert ist und damit auch schon irgendwie andere Videos gekauft hat von anderen Damen oder irgendwie Kontakt mit anderen Damen hatte und dadurch auch so angesprochen wurde, ist letztendlich auch ein aufgewärmter Name. Manchmal gefallen mir die Namen so gut, dass ich sage, und es passt einfach auch, dass ich sage, ja, ich kann dich nicht anders nennen. Es ist irgendwie schon so drinne, das ist so. Und manchmal ändern sich tatsächlich auch die Namen im Laufe der Zeit, weil es irgendwie wärmer klingt, weil es irgendwie besser passt, weil man irgendein Erlebnis hatte, was zusammenpasst, weil, ja, so und so einfach. Aber ich würde halt niemals, ungern, außer der Name passt halt so perfekt, einen Namen nehmen, den er von einer anderen Frau bekommen hat oder den er sich eben ausgedacht hat und den er halt schon überall abgenutzt hat, diesen Namen. Das finde ich halt sehr unattraktiv. Aber mir vorweg zu schreiben, bevor man sich zum Beispiel auf meiner Seite anmeldet und zu sagen, können Sie mir einen Usernamen empfehlen, obwohl ich die Person nicht kenne, finde ich immer so, deckt dir doch irgendwas aus. Das ist doch jetzt nicht dein fester Name, so, ne? Das Gute ist auch, auf meiner Seite kann man den Namen mittlerweile ändern, wenn man einen Sklavennamen zum Beispiel bekommen hat. Das finde ich eine ganz gute Sache, die sie da eingebaut haben. Und sehr praktisch einfach, weil man oft ja auch mit seinem Usernamen nicht so zufrieden ist im ersten Moment, muss man ja auch mal so zugeben. Genau, das waren schon mal zwei Symbole. Das nächste Symbol ist das Symbol, was ich gar nicht mag. Klar bin ich durch und durch tätowiert. Durch und durch ist übertrieben, aber mein ganzer rechter Arm ist natürlich voll. Und ich habe einzelne Tattoos sonst noch am Körper. Aber ein Tattoo für seinen Partner, für seine Ehefrau oder Ehemann oder Ehepartner so. Ja, Freunde weiß ich nicht. Ich habe was für einen Freund tätowiert. Der aber schon mittlerweile gestorben ist, ja. und für seine Herren etwas sich zu tätowieren. Ich weiß ja nicht. Also ich, klar habe ich Freunde, die sich ein Pärchentattoo stechen lassen haben, die mittlerweile auch getrennt sind. Manche sind noch zusammen von denen. Ist natürlich ein großer Trend geworden. Gerade Tattoos sind einfach und schnell mittlerweile zu machen und irgendwie kommt jeder auf eine neue Idee. Wenn es schön verpackt ist, wenn es irgendein Symbol ist, wo beide sich miteinander verbinden, jetzt bitte nicht beide Unendlichkeitszeichen, ne? Das ist auch so ein Klischee. Oh, das Tätowierer. Also, ich muss sagen, ich habe zwei Tätowierer und beide sind Gott sei Dank so cool, dass sie immer sagen, würde ich nie tätowieren, finde ich voll ekelhaft. Nee, was? Also am besten noch ein Arschgeweih oder am besten noch ein Unendlichkeitszeichen. Und das sagen die Gott sei Dank. Also da bin ich sehr froh. Ja, dass manche Tätowierer da überhaupt noch sagen, ja, aber gut, die müssen ja auch ihr Brot verdienen. Also ich habe das ja schon mal erwähnt, ich habe ein Tattoo gesehen für eine Herrin, die sich ein Sklave stechen lassen hat und da sind mehr als 3 Fehler drin. Eigentum von Lady, da frage ich mich schon, wie man da 3 Fehler reinhauen kann. Eigentum auch klein. Also da Eigentum klein. Ich bin das Eigentum. Also, und das findet eine Herrin gut und postet das auch noch. Und es steht lebenslang auf seinem Körper. Also, beim besten Willen. Ich kann also, wenn wir es ganz ausreizen wollen, so ein Punkt, wie groß, ich kann das schlecht einordnen, warte mal, so ein stecknadelgroßer Punkt, weiß ich nicht, irgendwo an einer bestimmten Stelle von mir aus in die Handinnenfläche, da wird es eh irgendwann weggehen oder ähnliches. Das kann ich ja gerade noch nachvollziehen. So als Markierungspunkt. Ich habe mich markiert für sie. Wow und sowas. Also ich habe auch schon sehr, sehr extreme Sklaven gehabt, die Dinge gemacht haben, die mir gar nicht gepasst haben und sie es trotzdem gemacht haben und immer sehr stolz darauf waren. Aber was willst du denn da sagen? Ich sage, oh Gott, das finde ich überhaupt nicht gut, finde ich super schlecht. Also ich kann es mal, ich werde es nicht in Einzelheiten erzählen, was genau war, aber es ist sowas, wie man sich ein Tattoo im Gefängnis stechen würde. Jetzt wisst ihr ungefähr, was ich meine. Und das haben sich ich will gar nicht manche sagen, ich glaube, es war tatsächlich nur ein Mensch. Das muss ich kurz überlegen. Ja, ich glaube, es war nur ein Mensch. Sie hat das einfach so gemacht und war total stolz drauf und hat immer wieder gezeigt, hat sie auch zwischendurch schön entzündet. Ohne Farbe, ja. Und das hat mich wirklich, wirklich sauer gemacht und Narben. Und Tattoos sind letztendlich ja auch mit Narben behaftet, finde ich einfach grenzüberschreitend. Da muss man wirklich den anderen Partner fragen oder den Spielpartner fragen, ist das denn in deinem Sinne, dass diese beiden Personen da zum Beispiel, von denen ich das Beispiel da genannt habe, beide sagen, ja, wollen wir unbedingt, das glaube ich, also aus Wort. Ich kenne die dominante Person nämlich und da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass die das wollte. Aber da muss man sich so sicher sein. Und das könnte ich auch nur nachvollziehen, wenn man schon Ehesklave ist oder so. Also wenn man wirklich eine dominante Beziehung und das mein Partner ist. Trotzdem, wenn man verheiratet ist und oder in einer Beziehung ist, ist das kein Garant dafür, dass man für immer zusammenbleibt. Und ob man das dann auf seine Haut will, weiß ich nicht. Und weglasern lassen ist ja wohl das also Erbärmlichste, was man machen kann. Man hat sich für ein Tattoo entschieden. Wenn man ein Tattoo bekommen hat, was komplett falsch gemacht wurde, weil man es im Suff gemacht hat, was weiß ich, kann ich es ja irgendwie, also aus bösen Gründen kann ich es nachvollziehen, aber wenn es halt eine Jugendsünde ist, ich habe auch eine Jugendsünde am Körper, also vergessen wir das nicht, ich habe das auch nicht weglasern lassen, also und das Schlimmste an der Sache ist, dass ein Tattoo ist mit meinem Vater und meiner Mutter zusammen, also nicht unser Gesicht tätowiert, sondern nur ein Symbol, aber das ist für mich der größte Fehler. Aber ich weiß, also man kann halt immer noch überstechen. Das ist noch eine ganz gute Sache. Ich weiß halt, wenn mein Vater irgendwann mal von uns geht, Gott bewahre, klopf auf Holz, dann werde ich da für ihn was drüber tätowieren, damit einfach meine Mutter keinen Platz mehr in meinem Körper hat. Also das finde ich das größte Verrückte. Das ist aber auch nichts Großes. Ihr habt es auch schon öfter mal gesehen auf Bildern. Aber ist auch nichts Besonderes, nichts Großes. Das war halt auch eine Jugendsünde. Ich wollte unbedingt tattooen. Ich habe eins gehabt, dann zweites und dann wollte ich unbedingt noch eins. Und dann habe ich mich halt beim Falschen überreden lassen und einfach mitgemacht. Und ach, blöd war das auf jeden Fall. Aber ich würde es halt nie weglasern. Weil das finde ich halt so, ich habe mich dafür entschieden. Und ich kann es ja im Notfall noch überstechen lassen, aber komplett wegmachen lassen für sehr viel Geld mit sehr viel Schmerzen. Ja, durch Schmerzen natürlich die Bestrafung dafür, dass man es gemacht hat, aber ich würde gern das Tattoo weglasern lassen. Das habe ich für meine Herren mir tätowieren lassen. Also ich würde mich auch manchmal fragen, was die Laser-Leute da denken, was die da wegmachen. Aber also überlegt euch das wirklich 50.000 Mal, bevor ihr das macht. Ich weiß, es gibt Extremsklaven, die wollen sowas unbedingt, die wollen sowas auf der Haut haben. Und ich kenne auch Bilder von Leuten, die sehr viele Namen auf ihrem Körper haben, wo ich mir dann denke, da möchte ich aber auch nicht tätowiert drauf sein. Also bitte nicht meinen Namen so ungefähr. Aber es ist ein schwieriges Thema. Ich weiß, dass viele das unbedingt als Symbol haben wollen, aber und viele es einfach auch betiteln, als es ist halt nun mal Körperschmuck und jeder kann sich seinen Körperschmuck aussuchen. Das finde ich auch vollkommen okay. Aber ich weiß nicht, wenn man so extrem sein will, dann würde ich eher auf den nächsten Punkt gehen, den ich eigentlich auch ein bisschen dazu tue, weil es eben meistens in einem Studio gemacht wird, und zwar Piercings. Ja, es gibt ja ganz viele Piercings, die sich Sklaven stechen lassen können, auch im Teambereich. Darauf will ich gar nicht so ganz groß eingehen, weil ich mich eben auch nicht so extrem damit auskenne, muss ich tatsächlich zugeben. Ich muss mich ja auch nicht mit allem auskennen, aber ich hatte selber 2 Piercings und ja, heute bereue ich's. Also wenn ich jemals hören würde, dass mein Neffe zum Beispiel sagt, ich will mir ein Piercing stechen lassen, dann würde ich ihm sagen, Gott bewahre, guck mich an, dann weißt du Bescheid, mach's nicht. Also ich bezahle dir lieber einen guten Tätowierer, als dass ich dir ein Piercing bezahle. Klar, du kannst das Piercing rausnehmen, wenn es im Intimbereich ist, noch besser, oder Brustwarzen oder Bauchnabel, aber mach's dir nicht im Gesicht. Also, ich kann da wirklich ein Lied von. Ach Quatsch, ich habe 3 Piercings. Ich glaube, ich weiß nicht, wie es heißt, aber das im Ohr, an der Ohrmuschel ganz weit oben, das ist doch auch ein Piercing. Das wurde ja auch vom Piercer gestochen und nicht. Also manche sind ja so bekloppt und lassen da einfach, so wie vom Ohrloch, diesem, wie heißt das Ding denn nochmal? Also lassen sich da schießen. Da oben laufen ja super viele Nervenbahnen und sowas längs und sind ja auch ganz viele, also Akupunkturpunkte. Und das sich einfach so schießen zu lassen, weiß ich auch nicht, ob das so gesund ist. Ja, so, ich kann euch gerne was zu meinen Piercings erzählen. Heutzutage sieht man die noch auf Bilder, beziehungsweise in Videos. Ich muss ehrlich zugeben, auf Bilder mache ich das an der Augenbraue immer weg, weil es mich einfach so sehr stört. Ich würde es mir tatsächlich gerne schönheitschirurgisch irgendwie zunähen lassen, aber dann könnte man eventuell eine andere dumme Narbe da haben, also kann ich sie auch lassen, kann ich auch zustehen. Also ich stehe auch zu meinen Fehlern, das ist nun mal so gewesen. Ich war, jetzt müsste ich es besser wissen, 16, hab gehört, man kann sich mit 16 schon Piercing stechen lassen, ich habe meine Mutter bekniet, hab gesagt, alle haben das, ich wäre uncool, wenn das nicht so wäre. Oh Gott. Und meine Mutter gesagt, naja, also wir kannten tatsächlich ein Pärchen, das ein Tattoo-Studio / Piercing-Studio hatte, sind dann da hingegangen, mal gefragt und die Frau war ganz nett und hat gesagt, ja, wo denn? Augenbraue? Ach, das ist ja gar nicht schlimm. Komm, mache ich dir, gar kein Ding. Kostet 50 Euro. Die hatte ich Gott sei Dank selber. Meine Mutter hat das nicht bezahlt. Sagen wir mal, Gott sei Dank ist der Quatsch. Hatte ich leider selber das Geld, hab's dann gemacht und war am Anfang auch alles okay. Hat immer unglaublich wehgetan, ich war sehr schmerzempfindlich in der Sache. Und dann haben die in der Schule natürlich gesagt, boah, cool, du bist ja die Coolste hier. Haben wirklich solche Sachen gesagt, also heutzutage denke ich wie bekloppt und darauf bin ich auch noch angesprungen, aber haben wirklich solche Sachen gesagt und dann war der Stift ja zu lang, der ist ja am Anfang, weiß ich nicht, ob es heute auch noch so ist, aber der ist ja so ein antibakterieller Stift, der ist ja am Anfang zu lang, falls es halt so anschwillt, damit das nicht irgendwie abplatzt oder irgendwas kaputt geht oder so. Dann wollte ich mir den kürzen lassen und ein neues Piercing reinmachen lassen, dann bin ich da wieder hin, dann war die Frau nicht da, sondern nur der Mann und der meinte, der kann das auch und wollte das dann wechseln, hat das dann gewechselt und hat so doll dran gezogen, ich dachte, das zerreißt mich. Als zu Hause war, habe ich auch einen Riss unter dem Piercing gesehen. Hab dann gedacht, na, das heilt ja zusammen. Und dann nach und nach wuchs mein Piercing immer weiter raus, bis nur noch so ein Millimeter von Haut mich getrennt hat davon, dass es eben rausfällt. In der Zwischenzeit habe ich mir übrigens schon ein Unterlippenpiercing stehen lassen. Also, oh Gott, ich war so bekloppt. Also, es ist unglaublich. Nee, Quatsch, erst habe ich. Warte mal, jetzt will ich nicht lügen. Erst habe ich das am Ohr gemacht. Nee, erst habe ich Unterlippe gemacht. Genau. Da habe ich dann schon ständig drauf gebissen. Bei jedem Essen habe ich da unten drauf gebissen. Was meinst du, was ist das für ein Schmerz, wenn du dann ein Loch hast und immer zu auf diesen Stift beißt, der dir im Mund ragt? Oh, habe ich mich auch schon wieder geärgert. Warum habe ich es gemacht? Och Mann, nur um cool zu sein. Da habe ich aber mittlerweile, glaube ich, dann schon. War ich dann schon in der Oberstufe, genau. Und habe dann das Piercing rausgemacht. Tatsächlich musste ich im Sportunterricht nämlich immer ein Pflaster drüber kleben. Und beim letzten Sportunterricht dann habe ich gedacht, oh, wenn ich das jetzt abziehe, das Pflaster, dann reiße ich mir das ganze Piercing aus. Und dann habe ich gedacht, scheiße, aber ich mache das fucking Piercing oben aus der Augenbraue. Habe es dann auch rausgemacht. Und habe dann das Unterlippen drinne gelassen. Das war komischerweise gar nicht so schlimm für die Schule. Und dann habe ich noch am Ohr das stechen lassen. Und da habe ich immer, weil ich immer, also es war ich weiß nicht genau, ich glaube, es war auf der rechten Seite. Ich bin mir nicht mehr sicher. Also man kann es nicht mehr fühlen. Es ist das tatsächlich komplett zugeheilt. Gott sei Dank, Knorpel und so. Und habe das auf der rechten Seite mir stechen lassen. Und ich schlafe halt immer auf der rechten Seite. Ich kann nicht auf der linken Seite schlafen. Ich konnte es nicht. Ich habe mich automatisch immer auf die rechte Seite. Habe ich immer versucht, so einen Hohlraum von Hand zu machen und das so hinzulegen. Aber ich habe es halt, habe es oft genug dann sozusagen weggedrückt in der Nacht. Und dadurch ist es halt schräg verwachsen. Das war so bekloppt. Und ich bin sowieso so ein kleiner Empfindling, wenn es um Ohrlöcher und alles, was am Ohr ist, wenn es kein echt Gold oder echt Silber ist. Und dadurch war es dann halt so, dass sich das auch ständig entzündet hat. Egal was war. Und es hat einfach so genervt. Dann habe ich das wirklich, ich glaube, nach 2 Wochen schon wieder rausgenommen und gedacht, scheiß, ups, sagt man nicht, aber egal. Lass ich es wieder zuwachsen. Es war ziemlich schnell weg. Und an der Lippe hatte ich das sehr, sehr lang. Das Piercing sehr, sehr lang. Und dann habe ich mein Studium angefangen. Und am ersten Tag saßen wir da alle Frischlinge. Und das war aber nicht unser. Ich überlege gerade, wer das war. Ich glaube, da kam jemand rein. Und es war so einer von den höheren Semestern oder so. Und hat dann gesagt: So, Leute, als Vorbereitung. Das solltet ihr beachten, das sollte vielleicht gemacht werden, darüber müsst ihr mal überlegen und so weiter. Und dann hat er halt vom Stapel gelassen, dass Tattoos natürlich nicht so geil sind. Da war ich aber schon ordentlich tätowiert, also noch nicht so viel, aber schon ordentlich. Also richtig angefangen habe ich ja erst in Hamburg. Tattoos sind nicht so geil, das wollen die Patienten natürlich nicht sehen, da seid ihr nicht seriös und zieht euch immer gut an und lauft nicht wie Lumpi rum. Habe ich gedacht, hey, ich bin Student, ich kann jetzt erstmal rumlaufen, wie ich will, weil bin ich ja gar nicht am Patienten, ja, das kommt ja später. Und hat halt gesagt, und Piercings sind halt hygienisch nicht einwandfrei und die müssen halt entfernt werden. Und da habe ich gedacht, ich kann jetzt nicht mal. Das war auch wirklich mein Lieblingsstück, ne? Da habe ich ständig mit rumgespielt. Es hat alle immer genervt, die mich kannten. Immer rein und raus gedrückt und so bei Langeweile. Und da habe ich gedacht, das kann ich jetzt nicht rausnehmen. Das ist doch schrecklich. Ba-ba-ba. Und dann habe ich mehrere Monate damit noch durchgebracht. Hat auch keiner was gesagt tatsächlich. Und irgendwann hatten wir dann so eine Gruppenarbeit und eine Mitstudentin kam nach Hause zu mir und dann meinte sie, hä? Wieso hast du eigentlich noch dein Piercing drin, ne? Und dann sage ich, ja, ist doch egal, so, ne? Noch sind wir ja nicht im praktischen Bereich. Und dann hat sie gesagt, naja, wir müssen was vorführen und sie hat keinen Bock, eine schlechte Note zu bekommen. Und sie war halt so pissig zu mir. Und dann dachte ich, hä? Ach, wisst ihr was? Egal, ich nehme das jetzt raus. Also ich habe es nicht zu ihr gesagt, ich habe es abends im Bett so gedacht, egal, ich nehme es jetzt raus. Warum? Ich mache mir zwischendurch immer mal einen Kopf. Ich habe immer Angst, dass irgendjemand doch noch was sagt in der Schule und ich kriege dann Ärger oder so. Oder stell dir vor, irgendein Patient kommt als Beispiel, ich werde nach vorne gerufen und muss irgendwie assistieren oder irgendwas aufzeigen, was ganz gut wäre und so weiter. Und die gucken mich dann an und sagen, warum haben sie ein Piercing im Mund? So, ne? Das wäre ja, also da habe ich es halt rausgenommen und das war halt für mich total, so mir ein Stück fehlt. Aber seitdem habe ich halt, Leute, seitdem habe ich halt Löcher im Gesicht. Also einmal an der Augenbraue, jetzt muss ich gucken, selber fühlen, an der rechten Augenbraue und unten an der Lippe habe ich dann halt 2 Löcher. Also unten an der Lippe stört es mich gar nicht mehr, aber die Augenbraue stört mich total. Das nervt mich total. Aber das sind Jugendsünden, da stehe ich zu und das ist jetzt nun mal so. Und deswegen, also ein Piercing sich stechen zu lassen, in einem Intimbereich, okay. Ich glaube tatsächlich, das wächst zu. Ich weiß, dass es bei Frauen so ist. Ich weiß, dass es im Bauchnabel so ist, dass es zuwächst. Ich weiß, dass es bei der Brustwarze so ist. Aber ich weiß tatsächlich gar nicht, wie es beim Penis ist. Also jeder, der Bescheid weiß, ich werde es in der nächsten Folge versuchen anzumerken. Übernächsten Folge. Nächste Folge drehe ich auch vor, weil ich ja in Urlaub fahre. Und dann mal sagen, ob das so ist. Es haben ja sehr viele einen Piercing. Aber ich muss sagen, interessante Sache. Ich kenne eine Sissy, die hat sich tatsächlich ein Bauchnabelpiercing stechen lassen. Heimlich natürlich, die ist verheiratet, aber trägt ab und an mal ihr Bauchnabelpiercing. Frage ich mich, ich weiß gar nicht mehr, ich habe gar kein Update mehr irgendwann mal dafür bekommen. Werde ich wahrscheinlich jetzt bekommen, wenn die Person die Folge hört, ob das noch aktuell ist, ob das noch da ist. Das finde ich eine ganz schöne Sache. Und dann halt sucht man sich ein Piercing, was halt ein S zum Beispiel jetzt für Herrn Sabina hätte. Oder man sagt, ich lasse mir jetzt wirklich ein Brustwarzen-Piercing. Ich wollte schon immer mal machen. Ich lasse mir jetzt auch wirklich ein Brustwarzen-Piercing. Da können Sie auch aussuchen, welches Piercing da reinkommt. Und das ist so Ihr Symbol. Das soll Ihr Symbol sein. Das kann ich noch verkraften, wenn wir um die harten Fakten sprechen. Aber mehr ist halt, also wirklich im Gesicht, oh, das ist für Sie, gucken Sie mal. Oder also von mir ist auch ein Ohrring mit irgendwie einem grünen Stein oder so. Oder mit einem minimalen, ganz kleinen S, das kann ich auch noch verstehen. Aber ja, und Leute, also kommt mir nicht mit, ich möchte mir meine Ohrläppchen dehnen. So weit, dass sie nicht mehr zusammengehen und dann muss ich die zusammennehmen. Bitte mach das nicht. Also das finde ich wirklich, muss ich ehrlich zugeben, sehr unattraktiv, wenn die so riesig groß, also bisschen okay, aber riesig groß, dass sie so, wenn die das rausnehmen, so runterhängen, das finde ich sehr unattraktiv. Also bitte lass das, das ist auch nicht mehr cool und modern, wirklich nicht. Gut, was haben wir noch für Symbole? Schrein ist auch ein Symbol, also sich zu Hause einen kleinen Schrein machen, eine Ecke, wo man immer eine Kerze jeden Tag anzündet für gute Energie, für die Erziehung, Beziehung und einfach für die Herren ein Bild aufstellt oder auch vielleicht fragt, ob man ein Bild bekommt und ich schicke dann auch gerne ein persönliches Bild natürlich, was kein anderer sieht oder hat und vielleicht irgendwas Getragenes von mir, damit irgendwie der Duft da ist oder man macht da Räucherstäbchen, also ich habe schon interessante Variation gesehen, nicht nur für mich, sondern auch an sich auf verschiedenen Plattformen. Das finde ich übrigens eine sehr schöne Sache, wenn man alleine ist und wenn man wirklich so ein bisschen auch diese Energien fühlt oder irgendwie was Nettes hat, dass man, manchmal reicht es auch schon, ein Bild zu haben und davor irgendwie eine Kerze zu stellen und dass man da so irgendwie aneinander denkt, finde ich. Finde ich eine ganz tolle Sache, muss ich sagen. Was haben wir noch? Es gibt noch die Schrift auf dem Körper, das habe ich ja schon erwähnt, das ist natürlich mein Oberding, das finde ich natürlich super geil. Das kann man nicht oft genug machen, Permanentmarke am besten und immer wieder nachschreiben. Guck mal, das ist auch besser als ein Tattoo, besser als jedes Tattoo. Einfach so auf die, also Hüfthöhe zum Beispiel, also wenn du jetzt Single bist, mit Ehefrau ist immer schwierig, aber Hüfthöhe so Sabina schreiben oder Eigentum von Sabina. Und immer wieder nachschreiben, wenn es weg ist. Permanentmarker hält ja schon ordentlich lange. Aber ist natürlich nicht so gesund für die Haut. Aber es gibt auch so Tattoo-Stifte tatsächlich. Ich glaube, die halten dann ein bisschen länger. Oder halt irgendwo an einer versteckten Stelle. Ist immer schwierig, eine versteckte Stelle zu finden, wenn man eben verheiratet ist. Das muss ich zugeben. Also dann ist das schon kompliziert. Kann man sich ja zwischen die Arschbacken schreiben. Das wäre doch was, da guckt die Frau selten nach, denke ich mal, so spontan. Kommt drauf an, wenn sie auch dominant ist, wird schwierig. Stell dir mal vor, ich habe das, oh, das wäre auch ein verrücktes Erlebnis, dass man Sklaven hat und man will ihn das erste Mal rannehmen und macht so die Arschbacken auseinander, weil man entweder Gleitgel ranmachen will oder überhaupt es auseinander machen will, um eben reinzukommen. Und dann steht da plötzlich ein Name. Gott, das ist aber eine interessante Vorstellung, habe ich noch nie gehabt, das, also noch nie gedacht, oh, stell mal vor, da wäre jetzt das und das. Also klar, ich habe immer, weil es ja eben nur mal mein Tabu ist, ich denke immer, bitte nicht, bitte, bitte, bitte nicht, irgendwie, dass ich da irgendwas anderes vorfinde, bitte hab dich vorher gereinigt, also deswegen auch immer vorher ins Bad und nochmal ordentlich alles sauber machen mit Feuchttüchern und so, also ja, aber das ist natürlich, also die Schrift ist immer da. Dann gibt es noch den Eigentumsbesitz, in dem die Herrin das symbolisiert, für ihren Sklaven einen Brief zu schicken und eben auch einen Brief zurückbekommt. Das ist auch eine ganz nette Sache. Persönliche Worte, intensive Worte und dass man, das ist halt eben meistens mehr wert, als dass ich dem Sklaven weiß ich nicht, sagen wir mal, irgendwas getragen zu mir schicke, ist es eigentlich mehr wert, echte, ehrliche Worte, die handgeschrieben sind von der Herrin und persönlich sind, als irgendwas, sagen wir mal, ein Shirt, was in 10 Tagen dann eben auch nicht mehr nach der Herrin riecht. Und dann ist es halt nur noch irgendwie der Shirt, dass man weiß, das war mal bei der Herrin, aber irgendwie, ja, es ist dann auch schade irgendwie, dass man nur noch das hat. Und handgeschrieben kann man sich halt immer wieder vorlesen, kann man sich immer wieder mal vorrufen und hat man auch irgendwie was Festes in der Hand. Und ich finde einen Brief sowieso eine schöne Symbolik, die viel zu schnell ausstirbt und viel zu wenig noch benutzt wird. Ich schreibe tatsächlich immer eine Karte, wenn Freunde Geburtstag haben, und schreibe auch ein bisschen länger immer was und was Wichtiges, was mir auf dem Herzen liegt und nicht nur, kennt ihr diese Karten, die keiner braucht? Das finde ich nämlich zum Beispiel eine Art von Umweltverschmutzung, an die keiner denkt. Geburtstagskarten, wo drin steht, alles Gute zum Geburtstag, wünscht dir deine Freundin Tine. Nee, alles Liebe und Gute zum Geburtstag wünscht dir deine Freundin Tine. Und dann vorne ist irgendein lustiger Hund drauf. Dann denke ich mir, danke für nichts. Also ich kriege sowas sehr, sehr selten, weil meine Freunde das wissen. Ich sage auch immer, schenk mir lieber ein Buch und ich brauche keine Karte, da freue ich mich so drüber. Oder nehm halt irgendwas, was du eh zu Hause hast, von der Zeitschrift, wo ein Stück fehlt, und schreib da halt was drauf oder so. Aber kauf nicht extra so eine Karte und schreib nur rein, alles Gute zum Geburtstag und ich wünsche dir alles Gute. Meine besten Glückwünsche, Tine. Ich habe keine Freundin, Tine heißt nicht, dass ihr denkt, dass ich läster gerade über Tine. Aber sowas finde ich immer sehr, sehr schade. Nehmt euch ein paar Minuten Zeit, schreibt irgendwas wirklich Wichtiges, was euch von Herzen kommt. Ich weiß, es können nicht alle so ausladend schreiben wie ich, das erwartet aber auch keiner, aber ein paar wichtige Worte sind schon angebracht als sowas. Also das finde ich immer sehr, sehr traurig, wenn man sowas bekommt. Daran sieht man eigentlich, dass man gar keine Connection hat im tieferen Sinne, weil ich würde niemals zu meinen Freunden oder irgendjemand, den ich gern habe in der Familie, sowas schreiben. Da würde ich schon sehr ausladend schreiben und ja, oder man halt ein paar wichtige Worte, die, wo man weiß, die kommen halt an und die sind halt wichtig für den anderen, ja. Ja, dann gibt es ja ein Symbol, was, glaube ich, viele kennen oder viele schon mal gesehen haben. Und zwar ist es dieser Ring der O. Das sind meistens so hochpolierter Edelstahl, alles ganz einheitlich. Und dann ist da so ein dicker Ring vorne, also so ein Nupsi, und daran hängt so ein dicker Ring. Erinnert so ein bisschen an diese Nasenringe, wer diese kennt, die eben aussehen wie von einer Kuh oder Kuh-Nasenringe so. Das ist ja so ein Erkennungszeichen für alle Anhänger des BDSM. Ich finde tatsächlich, dass es mittlerweile schon so ein Symbol geworden ist für Zusammengehörigkeit. Also klar, das ist ja sowieso ein Gefühl, ein Symbol für Zusammengehörigkeit, aber ich finde es eindeutig so oft zu sehen bei Pärchen. Findet ihr nicht? Ich habe das schon so oft. Ja, das ist mein Mann, das ist meine Frau. Und beide tragen diesen Ring. Klar wollen sie zeigen, wir gehören zur Szene. Aber ich finde, es ist schon ein sehr großes Besitzsymbol geworden, dass man, ich habe eine Freundin, die trägt, Freundin ist nicht, eine Bekannte, die trägt diesen Ring. Und dann habe ich gefragt, warum trägst du den? Weil du eben zur Szene gehörst und dich damit aufzeigen möchtest und nach außen auch das ausleben möchtest und austragen möchtest. Und sie meinte, nee, das ist mein Ehering. Da habe ich gedacht, okay, also ist es ja gar nicht das, was es eigentlich ist. Also es wird halt mittlerweile schon sehr stark, finde ich, weil ich es auch sehr oft irgendwo sehe. Ich sehe es auch, ich habe ja da ein Auge für dann einfach, weil ich es ja kenne. Und es ist ja nur mal sehr selektive Wahrnehmung. Wenn man so an sowas denkt, sieht man es auch öfter. Aber ich habe schon überall gesehen, im Supermarkt mal ein Pärchen, beide haben das an als Ring oder als, es gibt es auch als, wie heißt es, Halskette oder Armbänder gibt es damit auch. Ich habe schon am Flohmarkt gesehen, also ich habe schon überall mal gesehen und immer war es ein Pärchen. Es ist natürlich auch einfacher, dazu zu stehen und klar gibt es auch noch Einzelpersonen, die nur das tragen, aber ich finde es schon ein sehr, sehr großes Besitzsymbol von beiden Seiten aus. Dann gibt es, ich muss erstmal einen Schluck trinken, Leute, und ihr auch. Ich habe das total heute außer Acht gelassen. Oh Gott, es tut mir leid, ich komme die ganze Zeit gegen das Mikrofon, das ist heute so tief. Ein weiteres Besitzsymbol ist auf jeden Fall auch ein Schloss zu nehmen, was total kitschig und modern jetzt geworden ist, und eins an die Brücke zu hängen. Am besten natürlich dann entweder komplett in schwarz oder in rot, und da steht halt was Gravierendes drauf. Nicht vergessen, so lesen auch andere Menschen. Es gibt ja viele, die sich da hinsetzen und Schlösser fotografieren und sagen, oh, das und das und das finde ich interessant und das finde ich interessant und das lese ich mir auch nochmal durch. Und wenn dann natürlich was sehr Verstörendes da draufsteht, ist es auch merkwürdig, aber letztendlich ist das euer Ding. Und wenn ihr das schön findet und man könnte ja den Schlüssel der Herren schicken und immer vorbeigehen an dem Schloss jeden Tag als Sklave und gucken, ob es noch da ist, und sich somit sicher sein, dass die Herrin einen auch noch in seiner Erziehung hat. Finde ich eine ganz gute Sache. Dann ist der Sklave so ganz angespannt, wenn man mal einen Streitpunkt hat oder so und die Herrin sauer ist, guckt der Sklave mal ganz oft, ob das Schloss noch da dran ist. Finde ich eine gute Sache. Ich weiß, unendlichkeitsmäßig sollte man den Schlüssel, glaube ich, in fließendes Gewässer schmeißen, damit eben das so unendlich ist, also für immer ist und so weiter, aber ich weiß immer nicht, ob das so cool ist, sowas ins Wasser zu schmeißen, also umweltmäßig. Also ich bin überhaupt kein großer Umweltfanatiker, ne? Aber manche Sachen, die so selbstverständlich sind, so in die Moderne geraten sind, da frage ich mich manchmal, hä? Okay? Also, okay, verstehe ich nicht, aber gut, jedem das Seine natürlich, ne? Und so viele Pärchen wie das in manchen wo ist das in Köln? Da diese Kölner Brücke? Da ist doch, glaube ich, ganz extrem. Ach, wie viel Metall da unten ist im Wasser dann? Also, ich bin jetzt wahrscheinlich der Superlaie, ja? Also, ein Superbleppo, aber oxidiert das nicht? Naja, ich glaube, wenn es wirklich da in Köln ist, dann ist das da sowieso nicht gerade sauber, das Wasser, aber gut. Zwei Sachen habe ich auf jeden Fall noch. Zwar kann die Herrin natürlich auch einen extra Keuschheitsgürtel, also Keuschheits-KG mit Schloss irgendwas eingraviert oder eben nicht, schicken dem Sklaven extra nur für deren Verbindung, und dass dieses auch eben ein großes Symbol ist, nur für deren Verbindung und nur von der Person sozusagen verschlossen, und den Schlüssel von mir aus behalten. Oder es gibt ja so Einwegschlösser mit Codes drauf, dass man auch prüfen kann, ob das eben noch zu ist. Und ob das eben genau diese Nummer des Schlosses noch ist. Oh Gott, ich liege hier gerade so blöd. Puh. Oh, so, runtergeschluckt. Das Wasser. Und das ist natürlich auch eine schöne Sache, dass die Herrin natürlich erstmal gucken geht für den Sklaven, was könnte denn passen und was ist auch ihre Empfindung, und nicht den KG benutzen, der eben mal angeschafft wurde und schon tausendmal verwendet wurde und eben auch für andere Damen, und die haben sich auch darüber hergemacht, haben damit den Sklaven benutzt, und er war in seiner Geilheit genau da drin, und die ganze Restlust liegt noch in diesem KG. Dann ist es natürlich immer schöner, einen persönlichen KG auszusuchen und vielleicht auch ein persönliches Schloss dann. Ich habe noch gar nicht geguckt, ob ich auch auf Schlösser gravieren könnte. Das würde mich tatsächlich gerade sehr interessieren. Genau, und die ganz moderne Zeit zeigt uns meistens als Besitzsymbol ein Profilbild auf, extra für die Verbindung, oder eine Profilbeschreibung, genau. Das ist eigentlich, glaube ich, das, was so am modernsten ist, was wirklich am meisten benutzt wird. Ich habe manchmal das Gefühl, so eine Angebersache, so ein, ja, ich bin nämlich Eigentum von dem und den. So, weiß ich nicht. Kann ich nachvollziehen, wenn man es macht. Aber manchmal fühlt es sich an, als wenn es so eine Angeberei ist, extra so extra gemacht. Und ich muss auch mal was dazu sagen, denn ich bin ja hier. Fällt mir sehr, sehr oft auf. Und ganz oft werden dann Namen auf Portalen oder so umgeändert plötzlich. Ich bin Eigentum von, und ich bin der Boy von Lady so und so. Und die Namen bleiben meistens, obwohl die Verbindung schon nicht mehr da ist. Und ich finde es immer ein sehr unangenehmes Gefühl, wenn ich eine Nachricht bekomme von jemandem, der Lady blablabla Boy heißt oder so, oder Eigentum von Lady so und so. Und ich dann immer sage, du hast doch eine Herrin. Nee, habe ich schon lange nicht mehr. Ich bin auch, wieso heißt du denn dann noch so? Nur um aufzeigen, ja, es gibt Leute, tatsächlich sehr, sehr viele Sklaven, die nur aufzeigen wollen, ich war schon mal in der Verbindung. Das heißt, ich bin ein loyaler und treuer und guter Sklave. Aber du bist doch gar nicht mehr in der Verbindung. Ja, trotzdem habe ich noch nicht geschafft, das zu ändern. Nee, nee, die wollen immer nur aufzeigen, wie gut sie doch sind. Und es gibt tatsächlich Leute, die sich was erfinden. Die, also, manche wissen, wovon ich spreche. Es gibt ein, zwei Kandidaten, die erfinden, dass sie eben in einer Verbindung mit einer komisch nicht existierenden Person sind. Und irgendwie sich da damit brüsten und wahrscheinlich sich einen drauf runterholen, müssen wir ja mal ehrlich so sagen. Also ja, nochmal einen Schluck, Leute. Prost. Gut. Das war auch schon wieder die Folge mit Besitzsymbolen. Ich hoffe, sie hat euch ein bisschen gefallen. Ich habe heute mal ein bisschen mehr gequatscht und hatte ja auch nur Stichpunkte vor mir. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag, eine schöne Woche. Wenn ihr das hört, bin ich schon auf dem Weg in den Urlaub, tatsächlich eine Woche. Ihr werdet aber nicht auf den Podcast verzichten müssen. Auch der kommt nächste Woche Sonntag wieder raus. Ich bin nämlich fleißig am Voraufnehmen gewesen und ja, macht euch keine Sorgen, lehnt euch zurück. Ich habe dafür gesorgt, dass Popcorn da ist und genügend Hörgenuss. Also freue ich mich wieder auf euer weiteres Zuhören. Bis nächste Woche, eure Herren Sabina.
Stelle mir deine Frage.
Welcher war der letzte BDSM-Begriff, über den Sie gestaunt haben? Schwierige Frage. Ich habe tatsächlich lange überlegt bei dieser Frage. Die habe ich mir nämlich vorher schon durchgelesen. Und dann ist mir eingefallen, dass ich letztens einen BDSM-Block oder sowas in die Finger bekommen habe. Und da bin ich über den Begriff perversen Zuschlag gestolpert. Und dachte, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Aber was ist denn das? Habe mir ein bisschen recherchiert und habe herausgefunden, auch ganz interessant eigentlich, dass es früher im Erotikbereich, also in der Prostitution, einen perversen Zuschlag gab. Sprich, wenn du irgendwas sehr, sehr Spezielles wolltest, nicht nur ganz normalen Sex oder ähnliches, dann musste man einen Aufschlag zahlen eben für diesen Akt, der nicht als normal eingestuft wurde. Und das gibt es heute noch. Das nennt man aber nur so symbolisch sozusagen perversen Zuschlag, weil zum Beispiel gehst du ja in ein Reitgeschäft, da kannst du dir locker, ich nenne jetzt einen symbolischen Betrag, ich weiß nicht genau, was es im Reitgeschäft genau kostet, aber da kannst du dir beispielsweise eine Reitgerte für 10 Euro kaufen und die gleiche Reitgerte bekommst du aber zum Beispiel im Sexshop oder ähnliches im Internet für 20 Euro. Und diesen Aufschlag nennt man immer noch perversen Zuschlag, verrückterweise. Natürlich nur wenn es um Finanzen geht und diese aufzuzeigen, aber trotzdem gibt es das immer noch. Sehr verrückt. Bis heute finde ich es sehr verrückt.